auf den Spuren der Familie Rothschild durch diese schöne Stadt. Wir haben in dieser Folge schon den Salomon Rothschild begleitet und den Anselm Rothschild begleitet. Und in dieser Folge, und es ist noch nicht die letzte, ich nehme es vorweg, begleiten wir die Söhne Rothschild, die schon echt vollreich waren und um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, gelebt haben. Fritzi schüttelt den Kopf, wird aber auch gleich erklären, warum. Ich sage, Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Und von den Rothschilds. Gerne, oh. Im Übrigen.
Gut so.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Okay, Fritzi, dritte Folge Rothschild. Wir sind jetzt in der dritten Generation angelangt. Die erste Folge, also Salomon hat das Bankhaus Rothschild nach Wien gebracht und die Saat gesät für ein erfolgreiches Bankenwesen. Anselm war zwar selbst sehr sparsam, hat aber wirklich enormen Reichtum aufgebaut und unter anderem die Wurzeln, sagen wir mal, ausgegraben und gelegt für die Kreditanstalt und für dieses ganze Immobilienvermögen, über das wir auch heute reden werden. Wer waren seine drei Söhne? Wir können auch über die vier Töchter reden.
Ja, reden wir über die vier Töchter, weil das ist vielleicht kürzer. Wie immer bei den Rothschilds.
Ja, es war ein Vater, der hatte vier Töchter. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter, nein?
Nein, er hatte die Julie, die Hanna, die Sarah und die Alice. Aber das war ganz günstig, weil die Rothschild-Frauen, wie wir ja schon besprochen haben, waren mit den Geschäften nicht befasst. Mhm. Aber sie waren ganz wichtig. Warum?
Weil sie Frauen waren.
Weil sie Frauen waren und als solche
gebärfähig. Das ist natürlich gebärfähig
und vor allem verheiratet werden konnten. Weil man weiß ja von diesen Usus der Familie Rothschild, die im untereinander geheiratet haben, um nichts nach außen dringen zu lassen. Und darum ja. Waren Frauen wichtig, damit die irgendwo verheiratet werden konnten. Wobei zwei von diesen Rothschild-Anselm-Töchtern, eine hat einen Außenstehenden geheiratet, einen gewissen Flanketti. Ja, und eine ist überhaupt unverheiratet geblieben.
Die Glückliche.
Die Alice. Ja, sie hat auch geerbt, also ist ja bestimmt nicht schlecht gegangen. Reden wollen wir aber in dem Zusammenhang nur von der Ältesten, von der Julie, mhm. Die mit einem französischen Rothschild verheiratet war, mhm. Die immer beschrieben wird als nicht besonders schön, aber dafür gutherzig. Das ist immer die Beschreibung. Mhm.
Stell dir mal vor, du bist nicht besonders gutherzig und sehr schön ist auch ein Makel irgendwie.
Ja, gut, es ist ja egal, sie wird so beschrieben. Er hat künstlerische Neigungen gehabt, hat einen sehr bekannten Salon in Paris geführt und hat ein Schloss gehabt am Genfersee.
Das finde ich jetzt super.
Ja,
sehr hat sie da auch, hat sie dort auch saloniert?
Dort hat sie auch saloniert und da kommt ins Spiel, warum sie für uns interessant ist, weil sie 1898 den Besuch bekommen, im September den Besuch von der Kaiserin Elisabeth bekommen.
Den Besuch hat. Der alten Dame?
Ja, die war eh schon eine alte Dame damals, na, für damalige Zeiten.
Sieht sie die alte Kaiserin?
Ja, das wäre für dich ein Vorsatz. Na, da wärst du enttäuscht vielleicht. Und die Kaiserin.
Kein Happy End.
Hat sie besucht. Es wird oft beschrieben, dass sie eine Freundin gewesen sei von der Stichili, von der Kaiserin. Die Brigitte Hamann schreibt aber, na, das war also nicht so, sondern sie hat sie besucht, um ihrer Schwester, der Marie, einen Gefallen zu tun, weil diese Marie war die Königin von Neapel, eine skandalträchtige Person.
Die Schwester von Elisabeth war
Elisabeth,
die
Elisabeth, Königin von Neapel. Und die hat sie angeblich von den Rothschilds aushalten lassen.
Die Marie.
Also die Marie. Und die hat irgendeinen Gefallen gebracht. Und die
Marie
Elisabeth.
Hatte keine Marie?
Oder Rothschild-Marie, kannst du so sagen. wie
Die
du willst.
Rothschild-Marie. Okay.
Jedenfalls hat die Kaiserin Elisabeth, hat die Hofdame von der Kaiserin Elisabeth dann geschrieben, dass es ein sehr angenehmer Nachmittag war und die Kaiserin habe sogar etwas gegessen, meine ich, was ja bei der, und hat, glaube ich, ein Champagner getrunken und sie ist dann ins Hotel und hat im Hotel übernachtet und am nächsten Tag ist ermordet worden. Das ist ganz interessant und die zweite Verbindung vielleicht ist, weiß nicht, ob du weißt, dass man nach dem Tod von der Kaiserin Elisabeth ja entdeckt hat, dass sie ein Bankkonto in der Schweiz gehabt hat.
Oh nein.
Genau, und auf diesem Bankkonto sind immerhin 3,6 Millionen Gulden gelegen. Und dieses Bankkonto war von einer Rothschild-Bank. Und man hat dann irgendwelche Briefe oder was auch immer, Dokumente gefunden, dass sie sich von einem Rothschild beraten lassen hat, wie sie ihr Geld anlegen soll.
Das ist ja clever. Ich meine, wenn man jemanden bekannt ist mit jemandem, der sich mit Geld auskennt,
genau,
ist doch immer gut, sich beraten zu lassen.
Ja, und sie hat also, das sind die Verbindungen zu den Rothschilds von der Kaiserin Elisabeth.
Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen, oder beziehungsweise weil nämlich du ja gesagt hast, die ist in Paris, war die Salonière, diese Julie, aber sie war doch die Tochter vom österreichischen Rothschild.
Nee, sie hat geheiratet nach Paris.
Also sie hat geheiratet nach Paris. Nein, weil irgendwas war doch, dass der Anselm in Frankfurt gelebt hat mit seinen Kindern.
Auch die Kinder. Die Kinder waren
die
fast
Kinder.
Nie, ja. Also die Julie, die ist in Wien eigentlich nie gewesen, weil die hat, wie gesagt, die hat dann direkt von Frankfurt weg nach Frankreich. Von Frankfurt nach Frankreich.
Von Furt nach Reich.
Von Furt nach Reich geheiratet.
Okay. Okay, und die andere, die vierte Tochter, also Alice?
Die Alice, die hat geerbt und so. Das, also die ist nicht so.
Ist nicht so auffallen. Die andere war schier, aber nett.
Schier, aber nett, immerhin. Aber einen lieben Charakter hat es gehabt.
Ja, das finde ich sehr gut. Und dann, wer war die vierte?
Die vierte, du fragst mir jetzt Sachen. Eine gewisse Hanna, die hat einen Wilhelm Rothschild geheiratet. Sarah, die hat einen Franchetti geheiratet. Die war die,
ach so, ja, das war die
Abtrünnige. Und dann hat sie drei Söhne gegeben. Den ältesten, den Nathaniel. Den mittleren, den Ferdinand James und den jüngsten, den Albert Salomon.
Okay, warte mal. Ja, also vier Töchter, die Julie, die Alice, die Hanna und die Sarah und der Albert, Ferdinand und
Nathaniel.
Nathaniel. Und wer, der älteste war der Nathaniel? Fangen wir an, von dem zu erzählen?
Na, fangen wir mit Ferdinand an.
Warum?
Der Ferdinand ist der, der nach England gegangen ist. Und zwar hat er geheiratet seine Cousine, die Evelina. Das heißt, ihr Vater, der Lionel, war der Bruder von der Mutter von Ferdinand. Also der Ferdinands Mutter war die Charlotte, die Charlotte, die Frau vom Anselm. Englische Linie. Und der Vater von der Evelina war der Lionel, der Bruder von der Mutter von Ferdinand. Die waren Cousins ersten Grades.
Also die haben nur ein Großelternpaar gehabt, oder was?
Ja, zwei Großelternpaare werden es gehabt haben. Nehme ich an. Ne?
Naja, man hat ja normalerweise hat man doch zwei Großelternpaare, oder?
Nur vier.
Nein, vier Großeltern, aber zwei Paare.
Wieso? Jeder hat ein Elternpaar.
Eins, dann hast du zwei Großelternpaare.
Ja, jeder aber.
Ja, stimmt. Aber die haben halt dann dadurch, dass sie Cousins und Cousinen waren, dann haben sie insgesamt nur drei. Also deren Kinder haben nur drei Großelternpaare gehabt, statt vier.
Bei den Rothschilds ist mir alles zu kompliziert, ganz ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, das ist aber sehr kompliziert.
Also auf jeden Fall waren die waren Sohn und Tochter vom Nathan, waren Vater und Mutter von Ferdinand.
Also ich würde vorschlagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie die alle miteinander verwandt sind. Wir empfehlen das Internet an dieser Stelle. Schaut sich den Stammbaum selber an, das ist echt zu kompliziert.
Gibt ein gutes Rothschild-Archiv, eine gute Rothschild-Archivseite. Und
Okay.
die haben eine
Also je.
ganz tolle Hochzeit gefeiert. Und zwar waren, nämlich ihr
Oh.
Vater war schon ein Mitglied vom House of Commons.
Also die waren schon in England.
Die waren schon, also sie ist eine Engländerin, mehr oder weniger.
Evelina.
Evelina. Sie haben
Und
die.
der Ferdinand, der in Frankfurt aufgewachsen ist, aber der Sohn vom österreichischen Rothschild
Genau.
war, hat dann auch
War.
nach England geheiratet.
Der hat nach England geheiratet und hat eine tolle Hochzeit. Der Premierminister Disraeli war dort, der selbst ein Jude war, allerdings ein Getaufter. Und die haben dann eine Hochzeitsreise, waren sehr glücklich, waren wahnsinnig verliebt ineinander, haben die Hochzeitsreise nach Österreich gemacht, nach Schillersdorf.
Wo ist
Was ja
das?
das war in Mährisch-Schlesien, der Lieblingsaufenthalt vom alten Anselm eigentlich. Und aber dann ist halt passiert, was so traurig ist. Bei 1865 haben sie geheiratet,
Sie hat sich in einen
1866.
anderen Rothschild verliebt.
Aber nein, 1866 hat es eine Totgeburt gehabt und ist dabei gestorben bei dieser Geburt. Und also er war total devastiert dann und hat ein Kinderspital in London gestiftet und hat für sie ein besonderes Mausoleum errichten lassen am Jewish Cemetery in London, das heute noch, wo auch er begraben ist, das sehr bekannt ist. Er ist dann in England geblieben, hat immer versucht, englischer als die Engländer zu sein.
Also schlechter zu essen und blasser zu bleichen.
Möglich, ja. Er hat nur von seinem Erbe gelebt. Er hat immer gesagt, er ist ein schlechter Geschäftsmann. Wenn man weiß, wenn man wissen will, wie man sein Geld schlecht anlegt, soll man ihn fragen. Und
Okay.
hat aber dennoch das größte Rothschild-Schloss gebaut,
Aha.
nämlich Weddesdon Manor. Hat das
Wie?
geheißen?
Weddesen?
Weddesdon Manor.
Wo? Weddesen Männer. Und wo ist das?
Das war in Buckinghamshire. Und dort haben sich auch andere Rothschilds angesiedelt. Nicht nur in Buckinghamshire, sondern auch in Oxfordshire. Und
Aha.
darum hat man diese Gegend Rothschildshire genannt.
Hemschen, Benschen. Da gibt es einen Schmäh von Loriot,
Ja.
also einen Sketch, wo die Evelyn Hamann, also englische Sachen, oder sagt er? Ich weiß nicht, einer von den beiden jedenfalls so eine Zusammenfassung einer englischen Serie macht und wo das dann spielt und es klingt genau so.
Ja, also gut, es war halt Rothschildscher, grüß
Rothschildsche. Und
Rothschildscher.
was war in diesem Rothschildsche? Hat's
Er
da.
hat eine riesige Sammlung gehabt, er war angeblich nicht nur, also wirklich ein Sammler mit Kunstverstand. Und er war Abgeordneter für seinen Bezirk und ist aber immer wieder nach Schillersdorf gekommen im Herbst und hat ist an seinem 60. Geburtstag ist an einer Herzattacke gestorben.
In Schillersdorf.
Na, glaube ich nicht. Er ist gestorben in England und hat in seinem Testament eben dem britischen Museum einen großen Teil seiner Kunstsammlung vermacht, eben diesen Weddesdon Bequest, von dem wir ja schon manchmal gesprochen haben, wo eben dieses Dornenreliquiär auch
Genau, da geht
dabei
es
war.
darum, dass das eigentlich in unserer Schatzkammer sein sollte und nicht im
Sein soll.
britischen
Genau,
Museum.
und bei uns in der Schatzkammer ist er
Fälschung.
Fälschung. Und der hat das Weddesdon Manor an die Alice, an seine unverheiratete Schwester,
Die
vermacht.
Glückliche.
Die hat es dann weitergegeben an Neffen und so weiter und heute gehört es dem National Trust. Das sind ja sehr viele englische Herrenhäuser, weil die haben ja wahnsinnige Erbschaftssteuern zu zahlen und das haben sich viele nicht leisten können und da hat es aber viele Erleichterungen gegeben, weil man das dem National Trust übergeben hat. Und das wird jetzt von dem verwaltet und ist eines der meistbesuchten Herrenhäuser, zumindest in
Ist es
Südengland.
schön? Warst du schon mal dort?
Nein, ich war noch nicht dort, aber es ist, wie gesagt, das größte Rothschild-Schloss und die sind alle irgendwie so den französischen Loire-Schlössern nachempfunden. Hat, glaube ich, 200 Zimmern und ja, also es ist eine riesige Sache. Und dieser Ferdinand ist aber mehr oder weniger dann also in Österreich in Vergessenheit geraten.
Weil er hatte immerhin noch zwei Brüder gehabt.
Genau. Und zwar den Älteren, den Nathaniel.
Der das alles übernommen hat als Bankdirektor.
Na, eben nicht.
Eben nicht. Das ist
Eben
doch
nicht,
komisch.
obwohl es ja ihm als Ältesten zugestanden wäre. Aber er hat sich Zeit seines Lebens krank gefühlt. Er war ein typischer Hypochonder. Und der jüngste Bruder, der Albert, hat gefunden, dass er zu verschwendungssüchtig ist und dass man ihm die Geschäfte nicht anvertrauen kann.
Das wird beiden irgendwie taugt haben. Der Nathaniel, weil er dann halt was anderes machen hat können, und der Albert, weil er dann halt Verantwortung übernehmen konnte.
Ja, wobei der Albert auch nicht angeblich jetzt gerade der Arbeitsamste war, aber das kann man natürlich alles heute nicht mehr so nachvollziehen. Es ist eines zu sagen, dass sie den Großteil ihres Lebens, also der Ferdinand sowieso und der Nathaniel auch eben aus den Erträgen ist in der Wertpapiere bestritten haben. Ja, und es war ja so, dass noch, wir haben ja letztens gesprochen, warum die Rothschilds auf der Ringstraße nicht präsent sind?
Warum? Ja, genau, weil das dem, weil der Anselm gesagt hat, es sei zu teuer.
Genau. Und er hat dann recht behalten, weil du warst 1873 war der große Börsenkrach und da sind die Grundstückspreise, also diese ganze Blase, die es da gegeben hat, ist geplatzt. Obwohl das sehr oft als viel schlechter dargestellt wird, als es wirklich war. Also auf jeden Fall hat man Grundstücke wirklich billig erwerben können. Und diese Rothschild-Brüder haben eben in diesem Belvedere-Viertel, in dem neuen, das da zwischen Schwarzenberggarten oder Belvedere-Garten und Theresianum entstanden ist, haben dort im großen Stil gekauft. Und nicht nur dort, aber da werden wir dann sprechen drüber, und haben dort gebaut.
Also da, was hat es da gegeben? Was haben Sie gebaut?
Ja, der Nathaniel hat hier ein großes Palais in der Theresianumgasse gebaut, das dann im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist und wo jetzt das Theater Akzent ist. Und die Straßenfront war relativ unscheinbar, aber unspektakulär, während die Gartenfront total toll war und der Garten ist heruntergegangen bis zur Blößelgasse. Also diese ganze Länge war der Garten.
Das ist jetzt ein Park.
Das ist der Park, der Anton-Benja-Park, glaube ich. Und dort hat er seine Kunstsammlungen wirklich enzyklopädisch aufgestellt gehabt und hat dort allein mit seinen Kunstsammlungen und mit 300 Bediensteten gelebt.
Wieso 300 und wieso allein? War der nicht verheiratet?
Na, der war Junggeselle. Der war.
Aha.
Und
Aha.
außerdem, was, aha.
Aha, warum war der Junggeselle? Das hat der keine Cousine gefunden.
Keine Cousine gefunden, vielleicht auch andere Neigungen gehabt.
Vielleicht hat er keine, warum hat er keinen Cousin gefunden?
Naja, das wäre wohl unmöglich gewesen.
Wieso?
Naja, also ich glaube nicht, dass das geduldet worden wäre. Also auf jeden Fall hat er dieses Palais, dann hat er zwei kleinere Palais in der Schlösselgasse, in der Blößelgasse, das war jetzt eine deutsche Sache, in der
Ein
Blößelgasse
Schlössel in der
gebaut.
Plössl. Ist
Ja.
aber auch, stell dir mal vor, wie unpraktisch es ist. Du hast ein riesiges Haus mit 300 Angestellten und dann hast du daneben noch zwei kleine. Ist ja völlig unsinnig.
Total wirr. Und
Da
natürlich.
würde ich mir doch eine Scholle oder wie sagt man da, an der alten Donau lieber checken oder einen künstlichen See bauen lassen oder irgendwie
Ja,
sowas. Das ist viel
die
praktischer.
haben vielleicht andere Visionen gehabt.
Ja.
Auch die Sammlungen haben relativ wenig Leute gesehen. Also er hat schon Leute eingeladen, denen es gezeigt hat. Aber jetzt nicht so, dass man da
Aber
leicht
was war in den
reinkommen ist.
Sammlungen zum Beispiel drinnen?
Bitte? Was war in den
Was war da
Sammlungen?
zum Beispiel in
Alles
den Sammlungen?
mögliche Bilder, Kleinzeug, hat zwar der Ferdinand gesagt, also so Sachen, die heute in der Kunstkammer stehen würden. Also sehr.
Das ist dann alles enteignet worden oder ist es dann wieder zurückgegeben worden oder wie, wo ist
Also
die ganze Kunst
geerbt hat alles
hinkommen?
sein Neffe, der Alfons, der Sohn von Albert. Und das ist dann teilweise enteignet worden, teilweise in Museen gelandet, teilweise im MAK gelandet. Und das ist dann eine Geschichte, Geschichte der Restitution ist eine eigene Geschichte.
Ein eigener Podcast.
Eigener Podcast. Aber das ist ja noch lange nicht so weit. Also jedenfalls hat er eine Sammlung gehabt, um vorzugreifen, in seiner Verlassenschaft, nach seinem Tod ist ja ein Verlassenschaftsverzeichnis erstellt worden, mhm. und das hat 700 Seiten gehabt.
Na boom.
Also kannst du dir vorstellen, dass er einige Sachen gehabt hat. Gut, aber inzwischen lebt er noch und er hat gekauft in Enzisfelder Schloss. Das hat ihm aber nicht lang gefreut. Vielleicht, weil er es nicht selber bauen hat können. Das wieder insofern, das war ein sehr großes Schloss. Da ist dann später, lang nach seinem Tod, ein Golfplatz gemacht worden von einem seiner Erben. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil in diesem Schloss hat der abgedankte König von England, der Edward VIII., 4 Monate lang gelebt mit seiner Frau, mit der Wallis Simpson. Mhm. Und auch auf Kosten der Rothschilds. Also die haben dann...
Die haben eine Neigung zum Royalen gehabt.
Ja, ganz sicher. Dann hat er der Nathaniel gekauft in Reichenau an der Rax, da hat er gebaut. Das hat er aber nicht einmal fertig gebaut, dann hat es ihn nicht mehr gefreut. Hat er dann, das hat er dann gestiftet als Heim für altgediente Offiziere. Hm. Und was er gekauft, was das Wichtigste oder das Bekannteste war, waren die Gärten auf der Hohen Warte.
Die hängenden Gärten des Nathaniel. Das ist wirklich wichtig. Über die haben wir in einer unserer allerersten Folgen gesprochen.
Genau.
Hohe Warte. Voll interessant, weil nämlich da hat er ja, soweit ich mich erinnern kann, eigene Gärtner aus England beschäftigt.
Ja.
Und hat für diese Gärtner, wichtiges Detail, die sind ja aus England gekommen und haben einen Fußball mitgebracht. Und darum hat er dann auf der Hohen Warte den ersten Vienna Football Club, First Vienna Football Club, gestiftet.
So ist es.
In den Farben, nämlich blau-gelb, die wiederum die Farben der Familie Rothschild sind, oder?
Ja, also die Vienna spielt noch immer mit den Farben der Rothschilds. In den Dressen mit den Farben der Rothschilds. Ja, die vergessen nicht. Aber von dem Gebäude dort ist nur mehr das Pförtnerhaus.
Ja, aber das muss ja prächtig gewesen sein, oder? Da hat es ja alles gegeben. Pflanzen, Obst.
Also Glashäuser, die haben Obst Erdbeeren im Winter gezüchtet. Haben Wahnsinn. Gezüchtet Obst, das in Wien überhaupt noch nie...
In dieser Ausstellung, die ich da neulich gesehen habe, ist ja auch, da war so ein Plakat da auch, dass man manchmal im Jahr in diese Glashäuser gehen konnte und sich das alles anschauen konnte. Und da konnte es, habe ich besonders lustig gefunden oder interessant gefunden, dass man Tickets für diese Ausstellung, also für den Besuch dieser Glashäuser der Rothschildschen, Tickets erwerben konnte in den großen Hotels. Finde ich irgendwie eine witzige Vorstellung, dass du zum Beispiel ins Hotel Imperial gehst oder ins Bristol oder so und dann sagst du, ich hätte bitte gerne ein Billet für meinen Ausflug in die Rothschildgärten.
Ja, ist nett.
Und dann habe ich noch gehört, neulich eine Pasticcio-Sendung auf Ö1 über die Rothschilds, aber da war das irgendwie Thema und der hatte auch eine Musikkapelle, dieser Nathaniel.
Ja, ja.
Und
der ist,
ja.
Der ist auf Reisen gegangen.
Der ist auch auf Reisen, genau, und dann stand, der war so reich, dass er also die Musikkapelle aufgelöst hat, jedem Musiker, ich nehme an, es waren nur Männer, eine lebenslange Leibrente gezahlt hat.
Ja, das kann schon sein, die waren zu manchen Angestellten sehr kulant. Also das kann man immer wieder lesen. Allerdings, wenn sich ein Angestellter, der einmal in diesem Bankhaus beschäftigt war und dann gegen sie gestellt hat oder sie vielleicht selbstständig gemacht hat und eine Konkurrenz werden wollte, den haben sie mit aller Härte bekämpft.
Hm.
Also den haben sie wirklich mit Feindschaft, egal wer das war, mit Feindschaft verfolgt. Das kommt immer wieder zum Tragen. Aber nur auf die Hohe Warte zurückzukommen, nur ganz kurz, die haben ja viel Wasser gebraucht. Und du musst, um eine Vorstellung, was es gekostet hat zu kriegen, die haben ein Pumpwerk dort gebaut, wo das Wasser vom Donaukanal hinaufgepumpt worden ist. Also kannst du dir vorstellen, dass da einiges investiert worden ist. Ja, und wie du schon sagst, auf Reisen hat er mitgenommen die Musikkapelle. Er ist natürlich nur im eigenen Eisenbahnwaggon gereist oder auf der eigenen Yacht gereist. Und da hat er mitgehabt, also vom Leibarzt, vom Kammerdiener, von all das niedrigere Personal will man ja gar nicht besprechen. Aber Er war auch angeblich der größte Wohltäter, oder er war der größte Wohltäter Österreichs. Er hat gespendet für die Lungenheilstätte in Aaland, für die Poliklinik, für die Rettungsgesellschaft. Und das Wichtigste, haben wir ja schon besprochen einmal.
Erste FC Vienna.
Nein, er war vielleicht für die heutigen Fußballaficionados. Aber was jetzt auch in die Schlagzeilen wiedergekommen ist, das neurologische Krankenhaus
Ah,
am
am
Rosenhügel.
Rosenhügel. Kann man
Genau,
sich
das war.
anhören, mehr in unserer Folge über Privatspitäler.
Und das ist, hat er mit 20 Millionen Kronen unterstützt. Es war die größte Einzelspende, die jemals in Österreich gemacht worden ist.
Das ist ganz schön viel Geld.
Er hat auch adelige Freunde gehabt und war einer der ersten oder einer der einzigen, den manche Adelige, zum Beispiel der Hans Wilczek, mit Du angesprochen hat.
Du, 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 du.
Was ja ganz
Was ist
wichtig
daran so
war.
ungewöhnlich?
Ja, total. Sie war bürgerlich und, also der Sie, großgeschrieben.
Siezen.
Die Anrede, das Siezen war bürgerlich und das Duzen war im Adel, da hat man sie nie gesiezt, da hat man sie immer nur geduzt. Und das war aber den Rothschilds versagt, aber der Hans Wilczek hat den Nathaniel eben mit Du angesprochen. Ja, und wie er gestorben ist, hat er 186 Millionen Kronen hinterlassen.
Das ist nicht, das ist kein
Das
Lerchalschaß.
ist kein Lerchalschaß. Aber er hat auch hinterlassen den Söhnen von einem gewissen Philipp von Eulenburg Geld, eine beträchtliche Summe. Und dieser Philipp von Eulenburg war vor der Jahrhundertwende deutscher Botschafter in Wien und dem, da war ein großer Skandal und dem hat man nachgesagt, dass er homosexuell ist.
Dem Eulenburg.
Dem Eulenburg. Und da hat es einen Briefwechsel gegeben zwischen Eulenburg und Nathaniel, der also darauf schließen lässt, dass da auch homoerotische Beziehungen unter Umständen bestanden haben. Und es wird von manchen Autoren angenommen, dass der
Dass die
Nathaniel eben
zusammen,
ganz einfach homosexuell war.
also dass die zusammen waren.
Ja, dass sie zusammen waren, nicht, aber man muss nicht immer gleich zusammen sein.
Das stimmt.
Können ja auch irgendwie promiskuitiv sein oder irgendwie. Einmal hier, einmal dort, wie ein Bienchen.
Wie ein Bienchen auf Blümchen. Naja, Bienchen und Blümchen. Jetzt haben wir über zwei Rothschild-Brüder von dreien geredet. Und wir haben schon so lange geredet jetzt über die, dass für den dritten, den Albert, der dann eigentlich wirklich die Kohle weitergebracht hat und das Bankhaus geführt hat, jetzt in dieser Folge gar keine Zeit mehr ist. Also ich meine, die Zeit kann man sich nehmen, aber ich finde, Albert hat einmal in seinem Leben eigene Beachtung verdient und kriegt eine eigene Folge. Was sagst du? Na gut,
Das.
dann sage ich für heute Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Und wir hören einander wieder ganz bald.
Ja, hoffentlich, hoffentlich.
Ja, ganz fix, ganz fix. Tschüss, tschüss.
Papa.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.